diese Themen sind nicht nur deutsche Themen, die sind Themen, die überall wichtig sind, aber wir haben jetzt hier 2 bis 3 Jahre damit verbracht, die auch wirklich sorgfältig zu beraten und zu konkreten Vorschlägen zu kommen. Also das erwarte ich tatsächlich auch von den Vertretern. Das werden dann ja wahrscheinlich vor allem die Bischöfe sein. Das müsste für meine Begriffe ganz aktiv und auch forsch und positioniert und mit Werf und auch mit einer Begeisterung in die Weltkirche eingebracht werden.
Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.
Der synodale Weg, die letzte Chance für die Kirche. Eine Standortbestimmung vor der 3. Synodalversammlung mit der Theologieprofessorin Julia Knop. Hier ist der Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Ich bin Daniel Heinze. Herzlich willkommen. Schaut man auf die letzten 10-12 Monate in der katholischen Kirche hier in Deutschland, da kann man feststellen, diese Kirche, die hat nicht nur ein Problem, sondern gleich ein ganzes Bündel Probleme. Da war der Wirbel um das Kölner Missbrauchsgutachten und Erzbischof Kardinal Wölki. Da war das abgelehnte Rücktrittsgesuch des Münchner Erzbischofs Kardinal Marx. Zuletzt dann das Missbrauchsgutachten in München-Freising, die Debatte um Altpapst Benedikt und. Vor allem die Inhalte der Gutachten erschüttern, aber auch die immer offensichtlicher werdende Unfähigkeit der Kirche zur Aufarbeitung und das vermeintlich fehlende Mitgefühl mit den Betroffenen. Andererseits ganz aktuell das neue Buch der Benediktinerin Philippa Rath, Frauen ins Amt, in dem 100 Kirchenmänner, darunter Bischöfe und Priester, sich für Frauen in kirchlichen Weiheämtern aussprechen, aber auch Aufbrüche wie Maria 2.0 oder zuletzt die Outing-Aktion #OutInChurch. Ja, und mittendrin das Reformprojekt der deutschen Katholikinnen und Katholiken, der Synodale Weg. Der verläuft auch alles andere als harmonisch. Während die einen nach wie vor große Hoffnungen in diesen Weg setzen, sind andere skeptisch und zweifeln längst daran, dass mit den Ergebnissen dieses Prozesses wirklich wirksame Veränderungen in der Kirche in Kraft treten könnten. Ab Donnerstag treffen sich die Synodalen zu ihrer 3. großen Konferenz und so langsam wird's ernst. Die 4 Foren arbeiten mit Hochdruck an mehrheitsfähigen Handlungstexten und Grundtexten, die einerseits kompromissfähig sind, um 2/3 Mehrheiten zu bekommen, die aber andererseits auch wirklich was bewegen wollen. Wo stehen wir also? Was wird jetzt wichtig und welche Auswirkungen haben die Ergebnisse der letzten Zeit auf den synodalen Weg? Das besprechen wir jetzt mit einer, die mittendrin ist und kräftig mitmischt als Synodale. Sie ist Professorin für Dogmatik an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni in Erfurt und im Synodalen Weg ist sie Mitarbeitende im Forum Macht und Gewaltenteilung in der Kirche. Herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung, Julia Knop.
Schönen guten Tag.
Frau Knop, wenn Sie die ganzen Kirchenschlagzeilen der letzten Woche und die Ereignisse dahinter Revue passieren lassen, sind die in Summe Aufwind jetzt für den synodalen Weg oder wird der ganze Weg dadurch jetzt noch steiniger?
Ich glaube, sie sind in Summe Aufwind, wenngleich ein Aufwind, der sehr brisant und sehr emotional ist. Ich habe den Eindruck, dass diese Schlagzeilen 2 Dinge vor allem verstärken, nämlich das Bewusstsein für die Dringlichkeit der Themen, die Dringlichkeit ihrer Bearbeitung, aber auch das Bewusstsein für den Zusammenhang dieser Themen. Ich nenne einfach mal ein paar Stichworte. Wir sehen an den Gutachten, auch an den Gerichtsverfahren, das Gerichtsverfahren in Köln, was gerade ja sehr prominent läuft, das Gutachten in München, die Reaktionen darauf. Wir sehen den Zusammenhang von Recht und Moral, dass es nicht reicht, nur auf Rechtsfragen zu schauen. Wir sehen den Zusammenhang von System und Verhalten. Kardinal Marx hat in der Pressekonferenz sehr prominent von sich gesagt, ich bin ja auch Teil des Systems. Das ist absolut richtig. Die Frage ist, welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind. Aber der Zusammenhang von System und Verhalten spielt eine ganz wichtige Rolle. Wir erkennen den Zusammenhang, einen wirklich unheilvollen Zusammenhang von Geschlechterfragen und Macht. Das hat mit Urteilsmacht zu tun. Das hat mit Fragen von Arbeitsrecht zu tun. Das sehen wir an der Aktion Out in Church, die in der letzten Woche mit so unglaublich großem Rückhalt inzwischen 80.000 unterstützende Unterschriften stattgefunden hat. Und wir sehen, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Zusammenhang, unheilvoller Zusammenhang, wie geht katholische Kirche mit der Würde, mit der Integrität von Menschen um und was hat das, welcher Zusammenhang besteht dort zwischen der ja bis heute bestehenden Ständegesellschaft in der Kirche, nämlich der Unterscheidung von Klerikern und Laien. Also insofern Aufwind, Dringlichkeit und der Zusammenhang der Themen wird ganz, ganz klar.
Dann schauen wir mal konkret in Ihr Forum, ins Forum Macht und Gewaltenteilung. Das ist ja für viele der härteste Knochen im ganzen synodalen Weg, weil es eben um die Grundpfeiler der kirchlichen Ordnung und Hierarchie geht. Bei welchen Punkten inhaltlich sehen Sie eine wirkliche Bewegung, damit das zum Tragen kommt, was bei den Missbrauchsgutachten ja auch immer wieder zur Sprache kam, dass also das System anders wird, um künftig Missbrauch und Vertuschung so gut wie möglich zu vermeiden?
Also eine echte Entwicklung, die allerdings jetzt auch über 2-3 Jahre jetzt schon geht, sehe ich in dem Bewusstsein dafür, dass selbstverständlich auch in der Kirche von Macht gesprochen wird, Macht innegehabt wird, dass Macht eine Realität ist und dass man die mit auch politologischen Kategorien beschreiben kann. Also diese ganzen Reflexe des Anfangs, dass man sagt, es geht ja gar nicht um Macht, es geht ja um Dienst und Macht sei etwas Weltliches und in der Kirche sei das alles ganz anders und müsse anderen, dürfe anderen Regeln gehorchen. Ich glaube, das ist wirklich inzwischen verstanden, dass das nicht mehr geht. Wir müssen von Macht reden und wir können von Macht reden. Und wenn wir das tun, denn Macht ist ja an sich nichts Schlechtes, sondern etwas, was auch Gestaltungsfähigkeit gibt. Wenn wir das tun, dann müssen wir das aber auch professionell tun. Das heißt, dann müssen wir auch mit Disziplinen und Perspektiven auf Macht schauen, die sich damit auskennen und die eben nicht genuin theologisch in aller Regel sind. Ne? Das heißt, wir haben auch ein Bewusstsein dafür entwickelt, wie wichtig es ist, beispielsweise die Sozialethik oder die Politologie oder die Soziologie, auch die Psychologie, die Sozialpsychologie mit einzubeziehen und dass uns das theologisch für ein revidiertes, reformiertes Kirchenbild helfen kann. Das ist, glaube ich, eine ganz große Entwicklung. Das andere, die ja, also ich sehe eine zunehmende Bereitschaft, ich sag mal, der Leitungsfiguren, die ja Teil des synodalen Weges sind, eine Bereitschaft zu beteiligen, eine Bereitschaft, Partizipation zu gewähren. Allerdings sehe ich auch dort noch sehr, sehr große Reserven, sehr große Reflexe. Das kommt dann schnell aus so einem gönnerhaften Moment. Ja, wir wollen ja hören und wir wollen ja, wir sind ja interessiert an den Positionen. Aber sobald es an den Punkt kommt, wo man das auch strukturell absichert, da geht wirklich mit einem intuitiven Gespür eine Reserve los und dann werden Bedenken geäußert, ob man das überhaupt darf, ob überhaupt ein Ermessensspiel über die eigene Machtposition besteht. Also da ist, glaube ich, ein Knackpunkt, den wir ganz grundsätzlich nochmal lösen müssen, dass Partizipation nicht etwas Gewährtes ist, nicht etwas, was von der Willkür oder von dem guten Willen, auch von der Bereitschaft eines Einzelnen abhängen kann, sondern was wirklich auch strukturell gefestigt, auch kontrolliert, einklagbar gemacht werden muss. Das ist vielleicht die größte Baustelle, aber auch da sehe ich eine Bewegung hin zu mehr Verständnis. Und wir haben ja jetzt in den letzten Tagen auch Äußerungen von Bischöfen oder von einem Bischof gehört, der sich beispielsweise für eine Amtszeitbegrenzung ausgesprochen hat. Das ist wirklich ein symbolischer Schritt, der zeigt, dass diese Sakralisierung von Macht, die jeglicher menschlicher oder laikaler Kontrolle entzogen sei, dass das aufgebrochen ist.
Können Sie uns mal 1-2 konkrete Beispiele geben aus Ihrem Forum, ohne jetzt vielleicht irgendwelche vertraulichen Debatten zu verraten, aber mal konkrete Beispiele, wie das Ringen aussieht und was zum Beispiel Ihrer Meinung nach drinstehen sollte in diesen Grundsatztexten und wo es aber Schwierigkeiten gibt, dass man das mal nachvollziehen kann als jemand, der draufschaut und das begleitet im synodalen Weg?
Also wenn es wirklich wenn wirklich ein Ringen stattfindet, ein Hin und Her und eine langwierige Diskussion, hat das viel mit Signalbegriffen zu tun. Mit Signalbegriffen beispielsweise wie Lehramt. Das ist vielleicht ein Beispiel, das auch in der Öffentlichkeit bekannt ist. Bei der 2. Synodalversammlung gab es ja einen öffentlichen Disput zwischen Bischof Voderholzer und Bischof Overbeck um die Rolle oder um die Autorität der Stimme der Betroffenen, der von Missbrauch, von sexualisierter Gewalt Betroffenen. Und dort wurde von Rudolf Voderholzer gesagt, er lehne da ein unfehlbares Lehramt der Betroffenen ab. Und Bischof Overbeck hat entgegnet, dieses Lehramt der Betroffenen sei das einzige Lehramt, das ernst zu nehmen ist, weil in ihnen die Stimme Christi deutlich wird. Also das ist ein sehr prominenter Disput und wir haben diese Formulierung von einem besonderen Lehramt der Betroffenen auch in den Textentwurf aufgenommen. Ich bin gespannt, ob diese Formulierung jetzt auch in der 3. Vollversammlung so akzeptiert wird. Und es hat sich in unserem Forum darum ein Disput entsponnen, wie denn dieser Begriff Lehramt hier zu verstehen ist. Man kann ihn ja einerseits strikt kirchenrechtlich verstehen. Und da haben wir dann ganz bestimmte Rollenträger. Da sind dann Bischöfe und das Bischofskollegium und der Papst. Die sind Träger des Lehramtes. Und dann kann man das noch ordentlich und außerordentlich nennen. Und dann wissen die Kirchenrechtler sofort, was gemeint ist. Und diese Rolle ist natürlich nicht gemeint. Betroffene haben keinen institutionellen Ort in der lehramtlichen Hierarchie der Kirche. Gemeint ist aber, dass sie eine Autorität haben, dass ihre Stimme ein solches Gewicht hat, dass man nicht darauf verzichten darf. Und zwar um des Evangeliums willen, um der christlichen Botschaft willen. Das heißt, wir brauchen dafür einen Begriff, der diese Autorität markiert, ohne aber in diese kirchenrechtlichen Details zu gehen. Und da haben wir uns entschieden, von einem besonderen Lehramt zu sprechen. Also das Besonders macht klar, es geht eben um eine andere Ebene. Es ist nicht das Kirchenrecht, sondern die Theologie, die dahinter steht. Der Ort, also die Instanz der Betroffenen, die hier gemeint ist. Und diese Debatte hat sich dann im Grunde im sogenannten Antragsgrün, also in der schriftlichen Debatte der Textvorlagen im Vorfeld der Synodalversammlung wiederholt. Und mit, also gerade instinktiver Sicherheit ist da dann vor allem von bischöflicher Seite gesagt, nein, der Begriff Lehramt sei völlig falsch und er müsse durch das Zeugnis oder durch die Worte oder die Stimme der Betroffenen ersetzt werden. Also wir haben im Grunde dieselbe Argumentation zweimal geführt, das ist auch gar nicht verwunderlich, aber das ist zum Beispiel so ein Punkt, an dem hart gerungen worden ist. Ich hoffe sehr, dass wir mit dem Begriff besonderes Lehramt wirklich auch überzeugen, weil alles andere wieder eine gönnerhafte Gewähr des Gehörs wird. Also dass man sagt, wir wollen euch gerne anhören und das ist auch ganz wichtig. Und also in so einem pastoralen Slang dann natürlich, dann kommt man sehr schnell in so eine pastorale Schiene, wo man aber selbst quasi der Chef bleibt, der Seelsorger, derjenige, der sein Ohr schenkt oder eben auch nicht schenkt, aber sich nicht davon wirklich herausfordern lassen muss.
Also man bekommt schon mit, das geht da wirklich um einzelne Wörter und einzelne Begriffe und wie die aufgeladen sind. Das Team Bischöfe und das Team Laien, sind das monolithische Blöcke oder gibt es da Fraktionen oder gibt es da Parteien? Wie ist da aktuell so der Zustand?
Ich glaube, dieses Blockdenken ist weiter aufgebrochen als jemals. Trotzdem ist natürlich auch so eine Gruppenidentität, also zumindest bei einigen der Fall, wobei die Gruppenidentität unter den Bischöfen natürlich sehr viel stärker nochmal ist als unter der viel, viel bunteren Gruppe der sogenannten Laien und Laieninnen, die ja also nur in einem kirchenrechtlichen Sinn Laien sind. Wir haben ja eine bunte Gruppe mit vielfältiger Expertise, die dort zusammenkommt. Also da sind Fachexpertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Perspektiven, aus der Politik, aus der Soziologie, aus praktischen Fächern, Leute, die sich mit Geschlechtergerechtigkeit auskennen, Leute, die politisch denken können, die auch strategisch denken können. Also da kommt ganz, ganz viel zusammen. Die Textarbeit selbst erfolgt in den Foren, soweit ich das beobachte, mehrheitlich durch die Profi-Theologinnen und Theologen. Und ja, das hat natürlich dann auch eine gewisse Dynamik, die dadurch in Gang kommt. Also zum einen eine Dynamik, dass sich Menschen, vor allem auch die jüngeren Leute, die jetzt nicht eben Profi-Theologinnen sind, dass die dann auch sagen, dass die Sprache ist uns zu hoch oder das ist unverständlich und das ist viel zu kompliziert und so weiter. Das ist eine Dynamik, die müssen wir, glaube ich, anderweitig auffangen als durch Texte, die sofort auf den ersten Blick von jedermann verständlich sind. Denn wir brauchen die theologische Qualität nicht zuletzt mit Blick auf die römischen Behörden, die das ja dann in ihrer Denke auch aufnehmen können sollen. Eine andere interessante Entwicklung, finde ich, es ist ja immer gerne von Augenhöhe, von Gesprächen auf Augenhöhe die Rede. Und dabei ist üblicherweise gemeint, dass die Laien endlich auf Augenhöhe der Bischöfe kommen. Aber wir haben natürlich, wenn wir jetzt nicht von Klerus und Laien, sondern von Profi und Laien, wenn wir diese beiden Paare mal miteinander in Konstellation setzen, gibt es ja ganz andere Augenhöhen. Also dann habe ich natürlich auch auf bischöflicher Seite Leute, die sind beispielsweise im Kirchenrecht promoviert oder in Dogmatik promoviert, das ist aber auch schon eine ganze Weile her. Und dann haben wir eben Leute, die das zu ihrem Hauptberuf gemacht haben und die dort wirklich qualifizierte Spitzenleute sind. Und da ist natürlich auf der Ebene der theologischen Kompetenz sind da auch Unterschiede. Also auch da ist ein auf Augenhöhe kommen, kann sich dann nochmal ganz, ganz unterschiedlich darstellen.
In den letzten Tagen ging es im Blick auf das Missbrauchsgutachten in München und Freising vor allen Dingen ja auch um das Thema Verantwortung übernehmen auf Seiten der Amtskirche und der Bischöfe und um Taten statt Worte. Ich erinnere mich an Johanna Beck, die Sprecherin im betroffenen Beirat der Bischofskonferenz und wie sie ja auch eine Synodale. Die hat bei uns gesagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen und sie will langsam mal Früchte sehen. Wie glauben Sie, kann diese Forderung, dieser Wunsch nach Früchten, nach konkreten Umsetzungen dessen, was immer gesagt wird in der letzten Zeit, wie kann das aussehen und wie kann der synodale Weg das auffangen?
Also ich glaube, das eine ist, was jetzt erstmals ansteht, eine ganz klare Positionierung. Und also eine Positionierung vor allem in der Gruppe der Bischöfe und der Weihbischöfe, die deutlich macht, und das werden wir ja durch die eigene Abfrage des Stimmverhaltens der Bischöfe auch sehen, die deutlich macht, stehen die Bischöfe hinter diesem Reformprozess. Sie haben ihn selbst initiiert. Sie haben die Gläubigen geradezu gebeten, mitzumachen, weil sie verstanden haben, wir kriegen den Karren alleine nicht aus dem Dreck und wir müssen wirklich, wir sind in einer fundamentalen Krise und die schaffen wir als Teile des Systems nicht selbst zu lösen. Also eine ganz klare Positionierung, die erwarte ich auch von den Bischöfen. Also ich weiß nicht, wie viel Sinn es machen soll, weiterzumachen, wenn hier jetzt Verzögerungstaktiken oder Sperrminoritäten oder ein sich Verstecken hinter Gehorsam und hinter römischen Vorgaben, also wenn das jetzt überhand nimmt und im Grunde es dann bei einem ja netten Gespräch untereinander bleiben soll. Also klare Positionierung. Das andere sind Punkte, wo man natürlich nicht abwarten muss, bis der synodale Weg vorbei ist und bis alle Entscheidungen getroffen sind. Man kann auch in den einzelnen Bistümern selbst jetzt Punkte setzen. Also nochmal zurückzukommen auf diese Aktion Out in Church. Es haben sich ja dann also viele Bistümer auch in Social Media positiv zu dieser Aktion geäußert und haben bekundet über Generalvikare oder die Bischöfe selber, dass in ihrem Bistum also keinerlei Grund zur Angst sein muss für queere Menschen.
Aber es sind ja bisher auch erstmal nur Absichtserklärungen.
Ne? Genau, das ist der Punkt. Ne? Also das ist, und dann hat sich in Social Media schnell so eine Kommentarleiste entsponnen, wo dann gesagt wurde, ja, heißt das auch im Fall einer zivilen Eheschließung, heißt das auch im Falle von Familiengründung, dass hier keine Konsequenzen zu befürchten sind. Und da ist meiner Beobachtung nach dann nicht mehr so viel passiert. Aber da wäre ja wirklich die Möglichkeit, jetzt sehr schnell, sehr klar zu reagieren und auch nicht nur darauf zu verweisen, ja, wir müssen mal an die Grundordnung herangehen, wir müssen, und das ist ja auch schon seit 2015 in der Diskussion und so weiter, sondern wirklich zu sagen, so, und jetzt gehe ich Bischof XY voran und starte eine Initiative. Oder man könnte das im Blick auf Segensfeiern, man könnte sofort Fakten schaffen. Oder um wieder in diese Frage von Macht- und Gewaltenteilung zu gehen. Es hindert niemanden, einen Bischof daran, sich selbst jetzt schon an Gremien entscheiden oder Zustimmung durch Gremien zu binden oder im Falle von starken Zerrüttungen oder Anfragen an Leitungsträger, ne? Wenn ich da jetzt an Köln oder jetzt auch an München denke, auch es hindert niemanden, einen Bischof daran, seiner Diözese eine Vertrauensfrage zu stellen. Also wir haben dafür noch keine Strukturen für solche Verfahren, aber wenn ich dafür einstehe als Bischof, dass das Votum des Bistums wichtig ist und dass ein vertrauensvolles Verhältnis zentral und konstitutiv ist für ein gedeihliches Weitergehen und dass auch eine Dynamik, eine Reform, eine Entwicklung von Kirche nur gemeinsam geht, dann glaube ich, wäre es auch wichtig, diese Vertrauensbasis eigens zu erfragen und wenn sie nicht gegeben ist, Konsequenzen zu ziehen.
Sie sagen, das liegt immer messen der einzelnen Bischöfe und die könnten ja, wenn sie wollten. Ich selber habe manchmal den Eindruck, es ist eher so, dass die sich ganz gern auch gerade den synodalen Weg als Argument nehmen, um es gerade nicht zu tun und zu sagen, na, ich will jetzt aber auch nicht dem synodalen Weg vorgreifen. Kann das passieren, dass der synodale Weg so ein bisschen zu einem Alibi wird, um Entscheidungen zu vertagen oder Konsequenzen zu vertagen?
Naja, also das ist relativ. Also das höre ich auch häufig, ne? Und dann ja, da ist natürlich auch wirklich was Wahres dran. Also wenn man jetzt mal eine synodale Struktur probiert und Erfahrungen macht und auf die Beschlüsse setzt, dann sollte man diese Beschlüsse nicht direkt vorwegnehmen. Aber ja, das ist, glaube ich, wirklich ein relatives Problem, denn der synodale Weg wird wenn alles so läuft, wie es geplant ist, in 13 oder 14 Monaten auch ein Ende haben. Also das ist überschaubar. Ich habe eher die Sorge, Sorge, dass jetzt nicht die Rücksicht auf den synodalen Weg, sondern die Rücksicht auf die sogenannte Weltkirche, und damit ist dann meistens nicht die Weltkirche, sondern die Kurie gemeint, dass diese Sorge und auch so eine habitualisierte Abhängigkeit gegenüber dieser Instanz, dieser zentralen Instanz, dass das vorgeschoben wird. Also wenn dann gesagt wird, ja, ich will aber dem Heiligen Vater nicht vorgreifen oder ich habe ja auch gehorsam geschworen, es stimmt alles, aber dieses ganz hierarchische Denken ist ja Teil des Problems und nicht Teil der Lösung.
Bleiben wir mal bei der Weltkirche. Wie verhält sich denn Ihrer Meinung nach inzwischen dieser deutsche synodale Weg zu diesem synodalen Prozess von Franziskus in der Weltkirche? Gerade Ihre Beschäftigung mit Macht- und Hierarchiefragen in Ihrem Forum hat ja unmittelbare Auswirkungen auch auf weltkirchliche Grundfragen und Problemstellungen.
Ob der deutsche synodale Weg unmittelbare Auswirkungen hat, ist eben die große Frage. Das ist der Punkt, der aber, glaube ich, auch die Vertreter der deutschen Kirche für den weltsynodalen Weg einbringen müssten. Das wäre das Spezifikum, das Know-how, die Expertise, auch die wirklich verdichteten Erfahrungen, die wirklich qualitätsvollen Ergebnisse, die wir hoffentlich erreichen werden. Die Texte sind durch die Bank sehr, sehr hochwertig, was ihre theologische Qualität angeht. Also das müsste für meine Begriffe ganz aktiv und auch forsch und positioniert und mit Werf und auch mit einer Begeisterung in die Weltkirche eingebracht werden. Dass man sagt, diese Themen sind nicht nur deutsche Themen, die sind Themen, die überall wichtig sind, aber wir haben jetzt hier 2 bis 3 Jahre damit verbracht, die auch wirklich sorgfältig zu beraten und zu konkreten Vorschlägen zu kommen. Also das erwarte ich tatsächlich auch von den Vertretern. Das werden dann ja wahrscheinlich vor allem die Bischöfe sein, aus der deutschen Kirche in den weltsynodalen Weg.
Aber es herrscht ja schon in der Draufsicht auch eine gewisse Skepsis, oder? Also die Weltkirche guckt ja schon so ein bisschen mit so verschränkten Armen auf den synodalen Weg, hat man manchmal den Eindruck, was die Deutschen da machen, das ist wieder was sehr Spezielles oder so.
Ja, auch da würde ich sagen, wer ist da die Weltkirche? Also ich erlebe viele Ortskirchen, also Vertreter, Vertreterinnen von Ortskirchen, die selber synodale Prozesse gerade haben oder sich solche Prozesse wünschen, sie aber selbst noch nicht stemmen können. Das würde ich zum Beispiel für Osteuropa in Anschlag bringen. Aber synodale Wege, die laufen zum Beispiel für Amazonien, da ist ein ganz, ganz hohes Interesse und auch eine persönliche Vernetzung. Die ist noch für meine Begriffe zu wenig strukturiert, aber es gibt sehr, sehr guten Austausch und eben immer wieder den Impuls, Mensch, erzählt von euren Erfahrungen. Die sind also in einer gewissen Weise typisch deutsch, weil ganz viel Text dabei rauskommt und weil das total auch irgendwie organisiert und strukturiert ist. Aber von der Sache her könnten wir davon profitieren. Also das ist etwas, was ich wirklich sehr, sehr deutlich höre. Und die Skepsis, die Sie angesprochen haben, ich glaube, das ist eine Skepsis, die im Grunde ein Symptom für Sorge und für eine Konflikt Lage, die natürlich weltkirchlich auch da ist. Also dass man mit solch, also von in manchen, in der US-amerikanischen Ortskirche zum Beispiel, mit Argusaugen auf den deutschen Weg, auf den deutschen synodalen Weg schaut, zeigt ja, dass man merkt, oh, da geht es wirklich ans Eingemachte und da ist wirklich was eine wirkliche Veränderung, eine Erneuerung von Kirche bedeuten würde, die auch dann weltweite Auswirkungen haben müsste, wenn sie konsequent gedacht wird. Also das würde ich eher als negativ, das ist natürlich negativ gemeint, aber auch als ein Signal dafür sehen, wie wichtig das ist, was wir machen. Das betrifft die inhaltliche Ebene, das betrifft aber auch die formale Ebene und da erwarte ich auch von den Vertretern aus Deutschland für den weltsynodalen Weg, dass sie sich stark machen für eine repräsentative Vertretung der Gläubigen, der Frauen, der jungen Leute und Vertretung eben nicht nur in einer Beratungsphase, sondern wirklich auch auf Entscheidungsebene.
Frau Knopf, wir können beide nicht in die Zukunft gucken und trotzdem würde ich Sie mal einladen, mit mir 2 Szenarien durchzuspielen oder durchzudenken, nämlich im besten Fall ist es jetzt Samstagnachmittag und 3 Tage Beratung und Versammlung sind richtig gut gelaufen. Wo stehen Sie oder wo steht der synodale Weg, wenn das so wäre, wenn es also wirklich gut läuft, glatt läuft, die Debatten gut und konstruktiv sind? Was wäre so die inhaltliche Lage am Ende der Versammlung, wenn es richtig gut läuft?
Also die Lage wäre wahrscheinlich etwas, was uns allen furchtbar gut täte. Also auch ein emotionaler Schub und auch eine Kräftigung und diese Gesamtstimmung, die ja gerade da ist, die irgendwie so eine Gemengelage von Zorn, von Scham, von Frustration, Depression, also das sind ja alles ganz negative Stimmungen, dass das wirklich einen Schwung bekommt, dass aber auch so etwas wie ein Commitment sich ereignet, also eine gemeinsame Verbindlichkeit, ständeübergreifend, gruppenübergreifend, bistumsübergreifend, zwischen Bischöfen und Gläubigen, zwischen Gläubigen und Priestern, Ordensleuten. Also, dass so ein Zusammenhalt spürbar ist, der einen Drive nach vorne hat und der sagt so, und jetzt gehen wir wirklich los. Und jetzt sind wir aus dieser Phase von Analyse, Beratung, auch von Empörung, die ist natürlich auch ungeheuer groß. Da kommen wir einen Schritt weiter und kommen in konstruktive Momente. Das braucht aber, das wird nur funktionieren, wenn wirklich die großen Texte und die symbolisch wichtigen Texte. Und da denke ich eben zum Beispiel an den Text zum Zölibat, an den Text zur Öffnung der Weiheämter für Frauen, an die Texte zur Neubewertung von Homosexualität. Also wenn da wirklich ein Zusammenhalt im Sinne dieser Textvorlagen entsteht, das ist wirklich die Bedingung. Wenn diese Texte scheitern, also dann ja, wird, also glaube, wird auch, wird das auch auseinanderfallen. Also auch von der inneren Verbindlichkeit her, vom inneren Engagement, von der Bereitschaft, Kraft und Zeit und Nerven und Hoffnung zu investieren.
Das wäre das zweite Szenario. Was ist, wenn absehbar wird, diese Zweidrittelmehrheiten, die Geschäftsordnung fordert beim synodalen Weg, die kommen nicht zustande. Wir werden uns nicht einig. Wie geht's mit dem synodalen Weg weiter, wenn am Samstag absehbar ist, das wird nichts mehr?
Also das, ne, wir können beide nicht in die Zukunft schauen, das haben Sie schon gesagt. Also ich glaube, man muss zwei Ebenen unterscheiden, zum einen die strukturelle und zum anderen die individuelle Ebene. Ne? Auf individueller Ebene wird sich das sehr unterschiedlich darstellen. Ich glaube, die Enttäuschung wird riesengroß sein, weil würde riesengroß sein. Ich glaube nicht, dass es dazu kommt. Weil eben das persönliche Investment so immens ist. Also das Investment von Hoffnung, von Zukunftsfreude oder Zukunftssinn, auch das geistliche Investment, dass man dieser Kirche trauen kann. Also dass man mit den Repräsentanten dieser Kirche auch gemeinsam unterwegs sein kann, dass es sich nicht in oben unten auseinander dividiert, dass wirklich ein Aufbruch da ist. Also wenn dieses Investment scheitert, ist das, glaube ich, für viele Einzelne ein ganz, ganz herber Schlag. Und ich weiß nicht, welche Konsequenzen man dann ziehen wird. Die strukturelle Ebene wird man bedienen müssen. Also es gibt ja zwei Träger des synodalen Weges, die Deutsche Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Und dann wird man in den jeweiligen Vollversammlungen oder in den nächsten Zusammentreffen der Entscheidungsgremien dieser beiden großen Gruppen sich zu einem möglichen Scheitern verhalten und dann Konsequenzen ziehen. Das wird sich nicht am Samstagmittag lösen lassen. Möglicherweise wird man, also wenn man wirklich merkt, da knallt etwas oder das funktioniert nicht, wird man eine Reflexionsphase einbauen müssen oder irgendwie einen Moment der Unterbrechung in welcher Weise auch immer gestalten müssen. Aber ich gehe eigentlich nicht davon aus, also zumal nicht aufgrund der immer weiter erhöhten Dringlichkeit, die, glaube ich, wirklich auf allen Ebenen jetzt angekommen ist, die auch gerade in den letzten zwei Wochen sich gezeigt hat. Also ich bin eigentlich zuversichtlich, dass wir am Samstag, vielleicht jetzt nicht mit Euphorie, aber dann doch mit Energie und Tatkraft herausgehen werden.
Sie haben es ein, zwei Mal durchschimmern lassen und das ist auch das, was wir so mitbekommen. Es ist ja richtig Arbeit für die Synodalen, ne? Diese Textarbeit in diesem Antragsgrün, so heißt dieses Programm, in dem sie da arbeiten und ihre Anmerkungen machen und dieses Ringen um Texte, das Lesen und Verstehen auch all dieser Fragen, die da gerade debattiert werden. Das ist richtig viel Arbeit und man merkt, dass sie da konstruktiv weitermachen wollen und ja offensichtlich auch gute Hoffnung sind, dass das gut weitergeht. Gestatten Sie mir zum Schluss dann doch nochmal diese private Frage oder persönliche Frage, was motiviert Sie denn weiterzumachen? Wie behalten Sie sich Ihren Optimismus, dass Sie glauben, dieser synodale Weg, der kann wirklich was drehen in Deutschland, aber auch generell für die ganze katholische Kirche?
Also ich finde es zum einen bezeichnend, dass diese Frage wirklich permanent gestellt wird. Also dass es offenbar für ganz viele Menschen kaum mehr vorstellbar ist, ein solches Engagement zu investieren. Und ich will auch keinen Hehl daraus machen, dass ich sehr unterschiedliche Phasen und Tage habe, wo ich das sehr unterschiedlich sehe, ob ich diese Kraft weiterhin investieren möchte. Was mich motiviert, also ist zum einen die ganz hohe Qualität der Arbeit, die dort passiert. Also da wird wirklich Theologie vom Feinsten gemacht. Und das ist mein Metier, dafür schlägt auch mein Herzblut, da möchte ich mich auch engagieren. Und da habe ich auch den Eindruck, dass wir sehr wirksam sind, also dass wir wirklich mit unseren Gedanken und Überlegungen und gerade mit dem vernetzten Denken der verschiedenen Disziplinen wirklich weiterkommen. Das Zweite ist, dass ich eigentlich zum ersten Mal die Erfahrung mache, dass wirklich diese verschiedenen Gruppen, Schichten, Milieus, Altersgruppen, Bistümer, dass die wirklich in einer strukturierten Weise lernen, miteinander zu reden und dass das überhaupt passiert. Also das ist in meinem Erfahrungshorizont in dieser Dimension wirklich eine neue und eine sehr gute Erfahrung. Dann bin ich natürlich auch Professorin an der Uni. Ich bilde Leute aus, junge Leute, die überlegen, zunehmend damit ringen, ob sie Kirche als Arbeitgeberin wählen wollen oder ob sie ihren beruflichen Weg anderweitig gehen wollen. Und ich erlebe, dass das ein sehr, sehr hartes Ringen ist und dass Kirche als Arbeitgeberin sehr, sehr unattraktiv geworden ist, obwohl wir wirklich tolle Leute haben, die man sich als Seelsorgerin oder auch als Leiterin, Leiter von Gemeinden, von Verwaltungseinheiten, von Ordinariaten sehr gut vorstellen könnte. Und also ich möchte diesen jungen Leuten eine Möglichkeiten weiten, öffnen, dass sie ein zufriedenstellendes Berufsleben haben, wo sie auch ihre Qualitäten, aber auch ihre spirituellen Bedürfnisse, wo die wirklich einen Ort finden. Und vielleicht ein letztes, also über dieses Engagement sind natürlich ganz starke Netzwerke auch entstanden und Verbindungen und persönliche Kontakte mit Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, die hadern, die es manchmal gar nicht mehr aushalten mit dieser Kirche, die voller Wut sind und gleichzeitig sich um ihren Glauben auch betrogen sehen in dieser Kirche und die dort aber zusammenfinden und wirklich auch gemeinsam ein Stück Weg gehen, die gemeinsam überlegen, wie sowas wie Glaube, wie Kirche, Christentum im 21. Jahrhundert gehen kann, wie anders es gehen kann, welche Rolle dabei Institutionen spielen muss, was vielleicht auch individuell ganz gut geht. Also da entsteht wirklich was. Das ganze Unternehmen ist eine ungeheure Dynamik. Und die ist ein ganz starker Impuls dafür, dass ich dabei bin.
Ich hätte jetzt fast gesagt, na dann auf ins Gefecht, aber hoffen wir mal, dass es ein Ringen wird, wie Sie sagen, und kein Gemetzel. Alles Gute für die dritte Synodalversammlung und herzlichen Dank für diese Auskünfte, Julia Knop.
Dankeschön.
Ja, und jetzt wollen wir natürlich wissen, was ihr erwartet von der Synodalversammlung, vom Synodalen Weg generell. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Meinungen. Schreibt uns am besten über Instagram, Facebook oder über die Website der Akademie lebendig-akademisch.de. Und wenn euch gefällt, was wir hier so generell machen, dann freut uns das erstens. Und zweitens bitten wir euch, unterstützt uns. Empfehlt uns weiter, abonniert uns. Das ist und bleibt kostenlos in eurem Podcast-Player. Und falls ihr uns über Apple Podcasts oder Spotify hört, dann schenkt uns doch bitte eine gute Sternchenbewertung. Das hilft uns, um von noch mehr Menschen wahrgenommen und entdeckt zu werden. Für heute vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Ein Angebot der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.